Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Peter Sawicki, schönen guten Abend.
Wir müssen also verhindern, dass es zu einem unkontrollierten bzw. exponentiellen Anstieg weiterkommt. Und wir sind bereits in der exponentiellen Phase. Das sieht man an den täglichen Zahlen. Wir machen aber allerdings in unserem Beschluss einen dringenden Aufruf, von nicht notwendigen Reisen abzusehen, insbesondere aus den Hotspot-Gebieten.
Ein deutlicher Appell der Kanzlerin. Erst vor wenigen Minuten hat Angela Merkel zusammen etwa mit Markus Söder eine Erklärung abgegeben. Deutlich länger als geplant haben die Bund-Länder-Gespräche heute im Kanzleramt gedauert. Herausgekommen sind Maßgaben für Verschärfungen, sofern ein Gebiet eine hohe Zahl an Neuinfektionen aufweist. Und die soll es flächendeckend in Deutschland so geben. Und es gibt auch immer mehr Risikogebiete innerhalb Deutschlands. Beim umstrittenen Beherbergungsverbot gab es aber keine Einigung. Darüber berichtet wir gleich und sprechen mit dem grünen Politiker Markus Dressel. Wir schauen außerdem zum Beispiel nach Frankreich. Dort wird die Lage zum Teil als dramatisch beschrieben und ab Freitagnacht kommen nun Ausgangssperren in einigen Teilen Frankreichs, darunter in Paris. Darüber berichten wir ebenso gleich und wir sprechen im Verlauf der Sendung mit unserem Kollegen in Brüssel. Heute hat Ursula von der Leyen mit Boris Johnson gesprochen, um Bewegung im Brexit-Thema und Streit hervorzurufen. Ob das geklappt hat, das klären wir dann im Laufe der Sendung. Von einem historischen Treffen hatte zum Beispiel Helge Braun, der Kanzleramtschef, gesprochen. Und tatsächlich war es die erste persönliche Konferenz zwischen der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten. Seit 14 Uhr saß man zusammen im Kanzleramt und erst weit nach 22 Uhr sind sie dann zu Ende gegangen. Die Erklärungen dauerten dann noch eine Weile weiter. Und herausgekommen ist ein schärferer Kurs in der Corona-Politik, auch wenn es nicht bei allen Themen zu einer Einigung kam. Frank Capellan fasst zusammen.
Es reicht einfach nicht, was wir hier machen. Eindringlich soll die Kanzlerin mit diesen Worten ihre Länderkollegen ermahnt haben, sich auf eine harte, möglichst einheitliche Linie im Corona-Kampf zu verständigen. Jedes Land sucht sich ein kleines Schlupfloch, beklagt Angela Merkel. Und die Liste der Gesundheitsämter, die es nicht schafft, wird immer länger. Mit den nun festgelegten Maßnahmen hatte sie noch gewarnt, werde man schon in 2 Wochen wieder zusammensitzen müssen. Es hat alles wenig geholfen. Nach mehr als 8-stündigen Verhandlungen ist nicht das herausgekommen, was sie sich gewünscht hatte, gerade hinsichtlich einer einheitlichen Reiseregelung.
Da müssen wir weiter arbeiten. Stichwort Beherbergungsverbot. Wir haben darüber sehr lange diskutiert. Das ist in der Tat auch nicht einfach umzusetzen. Deshalb werden wir jetzt über den Verlauf der Herbstferien an den bestehenden Regeln im Großen und Ganzen festhalten.
Dass es so wörtlich eine schwierige Kiste werden würde, hatte auch Winfried Kretschmann schon geahnt. Besonders beim umstrittenen Beherbergungsverbot gelang es nicht, alle unter einen Hut zu bekommen. Kretschmann wollte den verpflichtenden Negativtest für Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten kippen, deutschlandweit. 2 Stunden lang hatte ein Wissenschaftler darüber informiert, wie die Corona-Lage ist. Auch Sinn und Unsinn eines Übernachtungsverbotes kam zur Sprache. Geholfen hat es nichts. Auf dem Höhepunkt der herbstlichen Reisezeit geht Deutschland weiter unterschiedliche Wege. Anfang November, nach den Herbstferien, soll noch einmal versucht werden, Einigkeit zu erzielen.
Insgesamt stehen wir insofern an einem entscheidenden Punkt, und das ist natürlich auch nicht ganz einfach abzuschätzen. Reicht das, was wir jetzt tun, oder reicht es nicht? Wir haben es sozusagen gesagt, wir beobachten das jetzt über einen Zyklus der Wirkung solcher Maßnahmen.
Insbesondere Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig drängte auf Beibehaltung des Übernachtungsverbotes in Hotels und Pensionen. Auch Schleswig-Holstein, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hamburg wollen zunächst an der Regelung festhalten. In Sachsen und im Saarland könnte das Beherbergungsverbot kippen. Armin Laschet aus NRW oder Michael Müller aus Berlin hingegen halten die innerdeutschen Reisebeschränkungen für unsinnig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist unentschlossen. Wenn in den Risikogebieten ähnliche Corona-Regelungen gelten würden, könnte man das Verbot kippen, hatte der CSU-Chef erklärt. Söder gibt sich besorgt.
Wir sind im zweiten Lockdown eigentlich viel näher, als wir das wahrhaben wollen. Die Philosophie mehr Maske, weniger Alkohol und deutlich weniger feiern. Das ist der Dreiklang an Instrumenten, die wir ja letztlich haben.
Mit Blick auf schärfere Vorschriften für Menschen in Gegenden mit steigenden Infektionszahlen sind sich die 16 Länderchefs näher gekommen. Schon bei einer Zahl von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern soll die Maskenpflicht ausgeweitet werden, auch auf Teile des öffentlichen Raumes. Ab dem Inzidenzwert 50 wird bei privaten Feiern die Zahl der Teilnehmer auf maximal 10 aus maximal 2 Haushalten begrenzt. Und sollte dies den Anstieg nicht stoppen, gelten Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum. Maximal 5 Personen bzw. Angehörige zweier Hausstände dürfen sich dann noch treffen. Beschlossen ist auch eine Sperrstunde in der Gastronomie in Gebieten mit hohen Infiziertenzahlen. Ab 23 Uhr ist Schluss. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller.
Wir haben uns nochmal vorgenommen, das Zusammenkommen im öffentlichen Raum, Alkoholausschank. Wir haben uns das Thema der privaten Feiern vorgenommen, auch kleinere private Feiern. Und insofern ist es schon heute ein wichtiger Schritt nach vorne gewesen.
Es ist ernst, wiederholt die Kanzlerin. Nochmals appelliert Merkel an die Bürger, halten Sie die Regeln ein, Abstand halten, Hygienevorschriften befolgen, lüften, die App benutzen. Noch, meint sie, haben wir es in der Hand.
Aus Berlin berichtete Frank Capellan. Sehr deutliche Appelle waren das, die im Kanzleramt zu hören waren. Dennoch haben es die Kanzlerin und die Länderchefs nicht geschafft, flächendeckend zumindest einheitliche Maßnahmen zu beschließen. Das Beherbergungsverbot, das sogenannte, das bleibt zum Teil bestehen. Mitgehört hat all das Markus Tressel. Er ist tourismuspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag und jetzt live bei uns am Telefon. Guten Abend, Herr Tressel.
Schönen guten Abend.
Wir haben es gehört, sehr deutliche, emotionale, eindringliche Appelle von Angela Merkel, auch von Markus Söder, dem Ministerpräsidenten in Bayern. Teilen Sie diese Appelle?
Ja, vom Grundsatz schon. Also Gesundheit muss immer Vorrang haben. Die Frage ist, wie regelt man es? Und die Kritik, die ich an dieser Stelle habe, ist, dass wir seit Monaten hätten wissen können, dass möglicherweise eine zweite Welle droht. Und man eben über Monate tatsächlich keine Vorsorge zum Beispiel für das Reisen getroffen hat. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Jetzt müssen wir unter Druck quasi neue Regelungen beschließen. Und dieses Beherbergungsverbot und oder die Vertagung der Debatte über das Beherbergungsverbot nach den Herbstferien ist für viele Destinationen, auch für viele Betriebe ein riesiges Problem.
Wie stehen Sie denn zum Beherbergungsverbot? Würden Sie es befürworten oder hätten Sie es abgeschafft?
Also ich hätte es an dieser Stelle abgeschafft, weil ich glaube, dass ein Beherbergungsverbot ja Probleme nicht löst, weil die Herkunft alleine nicht darüber entscheidet, ob jemand ansteckend sein könnte. Das ist immer die Frage, wo arbeitet jemand, da hat er möglicherweise einen Arbeitsplatz in einem anderen Kreis. Ich glaube, dass ein Beherbergungsverbot viel mehr Umsetzungsprobleme macht, als es am Ende tatsächlich hilft. Weil wir auch wissen, verantwortliches Reisen scheint nicht der Treiber zu sein. Das hat Ministerpräsident Söder eben ja auch gesagt. Es ist eher, im Privatbereich, private Feiern, die hier die wirklichen Treiber sind. Und deswegen hätte man auf dieses Beherbergungsverbot aus meiner Sicht durchaus verzichten können.
Aber kann man es umgekehrt nicht nachvollziehen, wenn Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern, die ja in der Nähe von Berlin sozusagen da sind und Berlin ist in der Nähe mit sehr hohen Zahlen und man sich da gegebenenfalls etwas absichern will? Ähnlich vielleicht auch in Sachsen-Anhalt.
Das kann man aus Sicht der Länder natürlich nachvollziehen. Ich glaube aber, dass man zum Beispiel mit anderen Maßnahmen, wie eben die angesprochenen auch von Herrn Söder, mehr Maske, weniger Alkohol, weniger Feiern, auch hier tatsächlich einen Beitrag leisten könnte, dass wir die Pandemie jetzt nicht überall hinschleppen. Ich glaube nochmal, dass verantwortliches Reisen in der Vergangenheit aus meiner Sicht nicht der Treiber der Pandemie war und dass deswegen, glaube ich, an dieser Stelle auch ein bisschen mehr Offenheit möglich gewesen wäre. Aber ich kann natürlich die Sorgen der Bundesländer nachvollziehen, da auch die richtigen Maßnahmen zu finden. Aber wir haben ja nach wie vor Mobilität auch in den Bundesländern, auch gerade zwischen Berlin und Brandenburg und auch darüber hinaus nach Mecklenburg-Vorpommern, die ohne Übernachtung auskommt. Also ich glaube, das Beherbergungsverbot alleine wird die Problematik nicht lösen.
Dennoch hat die Kanzlerin ja gesagt, man solle jetzt auch grundsätzlich auf Reisen verzichten, sobald sie eben nicht zwingend notwendig sind. Sie sagen umgekehrt, verantwortungsvolles Reisen, das befördere nicht zwingend die Pandemie. Wie stellen Sie sich das denn dann in der Praxis vor?
Also ich glaube, man muss erstmal schauen, wer fährt da von wo nach wohin. Ich denke, dass es klar ist, wenn man aus einem Risikogebiet kommt, dass man dann möglicherweise sagt, ich fasse mich oder bleibe möglicherweise zu Hause. Das ist eine Sache.
Möglicherweise oder sollte man es lassen? Also beispielsweise Köln oder Berlin mit sehr hohen Infektionszahlen. Sollten die Menschen dort derzeit auf Reisen verzichten, irgendwo anders hin, wo es weniger Infektionszahlen gibt?
Also ich würde empfehlen, wenn man aus einem Hochinzidenzgebiet kommt, im Moment auf Reisen zu verzichten. Ich glaube nur, dass man das Reisen nicht zum Haupttreiber der Pandemie stilisieren sollte. Ich habe da einfach ein großes Problem mit, weil wir sehen, dass in den Hochinzidenzgebieten gerade das Feiern in diesen Gebieten einer der Haupttreiber war und nicht das Reisen. Und deshalb glaube ich, ja, man muss sehr vorsichtig sein. Ich würde aber den Menschen es nicht verbieten zu reisen.
Gut, aber wie sollte das dann verantwortungsvoll aussehen, wenn Sie auch sagen, Beherbergungsverbot, wo man sich ja frei testen kann, wenn das eben aus Ihrer Sicht nicht zielführend ist?
Also ich glaube, man könnte zum Beispiel, indem man auch Kapazitäten möglicherweise verringert vor Ort, mehr Raum schaffen, dass die Menschen weniger zusammenkommen in den Zielgebieten. Also das heißt, durch eine Kapazitätsverringerung möglicherweise auch dafür sorgen, dass wir Enge vermeiden in den Zielgebieten. Ich glaube, dass wir insgesamt ohnehin jetzt erleben werden, dass die Menschen aus Vorsicht sehr viel noch verantwortlicher reisen werden, als sie es ohnehin schon getan haben. Und glaube, dass wir hier auch ein bisschen an die eigene Verantwortung appellieren müssen. Aufklärung tut Not. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir Abstände einhalten, dass wir die Hygieneregeln einhalten und dass wir insgesamt sehr auf uns achten.
Und dahingehend sind ja eben auch Appelle gerichtet worden an alle, aber eben auch Maßnahmen beschlossen worden bzw. Auf den Weg gebracht. Die ausgeweitete Maskenpflicht, die dann auch im Freien gelten soll, Kontaktbeschränkungen ab einem bestimmten Wert an Neuinfektionen. Geht das in die richtige Richtung aus Ihrer Sicht?
Das geht aus meiner Sicht in die richtige Richtung. Ich glaube, es ist überhaupt erstmal gut, dass die Ministerpräsidenten sich jetzt darauf geeinigt haben, wenigstens in bestimmten Bereichen bundesweite Regelungen zu haben. Ministerpräsident Söder hat es ja eben auch gesagt. Ich glaube, wenn wir überall gleiche Regeln haben, auch Vergleichbarkeit haben, dann wird es möglicherweise auch wieder leichter mit dem Reisen. Ich glaube auch, dass wir in einem zweiten Schritt überlegen müssen, ob man weitere Indikatoren tatsächlich dazu zieht. Also die Frage, wie ist die Gesundheitsversorgung in Zielgebieten? Was kann man dort auch nachverfolgungstechnisch abarbeiten in bestimmten Regionen? Ich glaube, das müsste man in einem zweiten Schritt auch mit einziehen. Also nicht nur die reine Zahl von Infektionen in bestimmten Regionen, sondern auch die Frage mit einbeziehen, wo kommen die Infektionen her? Und wie können im Zweifel bei einem Ausbruch in bestimmten Regionen, die auch dort vor Ort bewältigt werden?
Wenn wir noch eine Frage würde ich Ihnen gerne noch stellen. Wenn wir in die Nachbarländer schauen, Niederlande, Frankreich, dort in Frankreich jetzt konkret, es wurden Ausgangssperren angekündigt in großen Städten für die kommende Zeit, nächtliche Ausgangssperren. Wie weit ist Deutschland von solchen Schritten entfernt?
Ich glaube, da sind wir noch ein ganzes Stück entfernt von. Wenn Sie sich die Infektionszahlen in Frankreich anschauen, dann sind sie weit über denen in Deutschland tatsächlich. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in Deutschland von solchen drakonischen Maßnahmen noch ein gutes Stück entfernt sind. Aber ich glaube, auch das ist deutlich geworden. Wir müssen sehr achtsam sein dafür oder darüber, was wir in den kommenden Monaten tatsächlich tun. Und ich glaube, das ist jetzt auch ein Punkt, wo jeder verstehen muss, wir haben alle Verantwortung für das, was da jetzt passiert. Und deswegen ist es richtig, dass sich die Ministerpräsidenten heute gerade bei den Fragen Maske, auch weniger Alkohol und weniger Feiern verständigt haben. Und ich glaube, dass man jetzt sehr genau beobachten muss, was passiert da. Wenn die Infektionszahlen weiter steigen, wird man auch hier tatsächlich noch weiter nachschärfen müssen.
Markus Tressel war das, Grünpolitiker und tourismuspolitischer Sprecher der Partei im Bundestag. Vielen Dank, Herr Tressel, dass Sie so spät noch Zeit für uns hatten.
Herzlichen Dank. Schönen Abend.
Ihnen ebenso. Vielen Dank. Dass die Corona-Pandemie der Wirtschaft schwer zu schaffen macht, das ist längst keine Neuigkeit. Mit der teilweisen Rücknahme der Beschränkungen im Sommer hatte es in Deutschland ökonomisch eine gewisse Erholung gegeben. Das hatte Wirtschaftsforscher schon optimistisch gestimmt, dass es konjunkturell schnell wieder bergauf gehen könnte. Diese Prognose musste heute korrigiert werden, weshalb der Wirtschaftsminister auch nachhelfen will. Theo Gers mit den Einzelheiten.
Die steigenden Infektionszahlen und damit der mögliche Verlauf der Corona-Pandemie bleiben das größte Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung. Um 5,4% dürfte die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. Das ist 3 Monate vor Jahresende nahezu gesichert. Die Erholung um 4,7% im nächsten Jahr, die sich im übernächsten mit plus 2,7% fortsetzen soll, steht dagegen schon auf wackeligeren Füßen. Denn die Pandemie oder eine dadurch immer noch drohende Pleitewelle sind nicht das einzige Risiko, so Stefan Kotz vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel.
Ferner schwelen nach wie vor Handelskonflikte, insbesondere zwischen den USA und China, transatlantisch und auch zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich.
Wobei sich die Folgen des Brexit vielleicht noch in dieser Woche etwas begrenzen lassen. Es ist das Thema ab morgen auf dem EU-Gipfel. Gebremst wird die Erholung hierzulande zudem von Branchen, die auf soziale Kontakte angewiesen sind. Gaststätten, Hotels, der Tourismus, Messeveranstalter oder die Luftfahrt, sie alle bleiben zurück. Auch deshalb plant Wirtschaftsminister Peter Altmaier bestehende Hilfen für Unternehmen, um ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 zu verlängern. Altmaier will auch den Empfängerkreis verbreitern. Dafür gibt es von Stefan Kotz auch im Namen der anderen Wirtschaftsforschungsinstitute ein unüberhörbares Lob.
Das geht schon in die richtige Richtung, aber man müsste es dann an anderen Kennzahlen festmachen als nur etwa an Umsatzrückgängen.
Tatsächlich sind von den 25 Milliarden Euro, die an Wirtschaftshilfen seit dem Frühjahr bereitgestellt wurden, erst 1,1 Milliarden abgeflossen. Altmaier will nun nicht nur die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Er denkt auch an Tilgungszuschüsse oder daran, auch den Unternehmerlohn vom Staat übergangsweise mitzufinanzieren. Dies würde Hunderttausenden Kleinstunternehmern, Soloselbstständigen und Kulturschaffenden helfen. Ihnen haben die bislang gewährten Kostenzuschüsse wenig gebracht, weil sie keine Kostenausfälle hatten. Dafür aber über Monate hinweg Verdienstausfälle, die wiederum nicht abgedeckt waren. Ein Unternehmerlohn würde dies ändern. Begrüßt werden diese Ideen vom CDU-Wirtschaftsflügel bis zur Linkspartei. Das einhellige Urteil überfällig. Solche gezielten Hilfen sind auch ganz im Sinne der Wirtschaftsforscher. Denn an dem Wumms, sprich den geballten Milliardenhilfen der Regierung, kritisieren sie vor allem die bis zum Jahresende befristete Mehrwertsteuersenkung. Sie sei genau das Gegenteil von zielgerichtet, kritisiert Uwe Holtemüller vom IWH Halle. Sein Gegenvorschlag?
Maßnahmen, die zielgerichtet daran ansetzen, dass auch während der Pandemie die Beschulung der Kinder in den Schulen sichergestellt ist. Das ist ja auch teuer, da müssen ja auch Geld in die Hand genommen werden. Das wären Dinge, die sehr viel wirksamer wären.
Die Forscher fürchten schlicht, dass die Mehrwertsteuersenkung verpuffen könnte. Denn nicht nur Unternehmen halten sich zurück, sondern auch die Verbraucher. Sie dürften aus Vorsicht allein in diesem und im kommenden Jahr 150 Milliarden Euro auf die hohe Kante legen. Stefan Kotz.
Sollten die privaten Haushalte verstärkt auf diese Kaufkraft zurückgreifen, würden hiervon zusätzliche Konjunkturimpulse ausgehen und der private Verbrauch könnte rascher zu seinem Vorkrisenniveau aufschließen.
Aus Berlin der Bericht von Theo Gers. Während sich Deutschland in Sachen Corona offenbar noch an einer Schwelle befindet, verschärft sich die Lage in vielen Nachbarländern teilweise dramatisch. Frankreich ist da besonders hervorzuheben. Fast 30.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat es dort kürzlich gegeben. Mit dem Kurs von Präsident Macron sind viele unzufrieden. Er hat jetzt reagiert und greift zu drastischen Mitteln. Aus Paris, Sabine Wachs.
Die Situation in Frankreich ist ernst. Das zeigt nicht nur die Zahl der Covid-Neuinfektionen, die im Schnitt bei 20.000 neuen Fällen pro Tag liegt. Vor allem die Auslastung der Intensivstationen in den großen Städten, allen voran Paris, gibt Anlass zur Sorge. Mehr als 40% der Betten sind belegt. Intensivmediziner fürchten eine völlige Überlastung. Auch um die noch einmal abzuwenden, kündigte Frankreichs Präsident Macron am Abend in einem Fernsehinterview zur besten Sendezeit drastische Maßnahmen an.
Die Entscheidung, nous avons prise.
Die Entscheidung, die wir getroffen haben, ist eine nächtliche Ausgangssperre. Sie gilt für den Großraum Paris und 8 weitere Metropolen, für Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Rouen und Toulouse. Ab Samstag darf sich in diesen Städten und Regionen niemand mehr ohne triftigen Grund zwischen 21 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen auf der Straße aufhalten, sonst drohen 135 Euro Strafe. Erst einmal für 4 Wochen soll das gelten, dann aber mit Zustimmung des Parlaments bis zum 1. Dezember verlängert werden. Es geht vor allem darum, die privaten Kontakte zu reduzieren, die Momente zu minimieren, und das ist das Grausame beim Kampf gegen diese Pandemie, in denen wir schöne Erlebnisse mit Freunden und Bekannten haben, mit Menschen, die nicht zu unserem Haushalt gehören. Das sind die Momente, in denen das Infektionsrisiko hoch ist, denn wir kommen uns zu nah. Da in Frankreich die Anzahl der Menschen, die sich privat treffen dürfen, nicht eingeschränkt werden kann, ist die nächtliche Ausgangssperre ein sinnvoller Versuch, private Feiern zu unterbinden, und zwar ohne mit einem Lockdown das gesamte wirtschaftliche Leben des Landes wieder auf Eis zu legen. Wir müssen auch weiter arbeiten gehen können. Die Kinder müssen zur Schule gehen, die Universitäten sollen nicht schließen. Die Menschen sollen ihr Leben leben, auch das Soziale, aber eben auf reduzierte Art. Allen Branchen, unter anderem der Gastronomie oder auch Theatern und Kinos, die durch die Ausgangssperre Einbußen hinnehmen müssen, versprach Präsident Macron zusätzliche Hilfen. Es ist ein Balanceakt, den der Präsident und auch seine Regierung in den kommenden Wochen leisten müssen. Seit dem Sommer steigen die Corona-Zahlen in Frankreich stetig an. Wirklich durchgegriffen hatten Regierung und Präsident bis jetzt aber nicht, denn es galt, die durch den Lockdown gebeutelte Wirtschaft zu schützen. Nun aber muss das fragile Krankenhaussystem entlastet werden. Das Gefühl vieler Franzosen, dass der Staatsführung die Fälle davon schwimmen, konterte Macron.
Nous n'avons pas perdu le contrôle.
Wir haben die Kontrolle nicht verloren, wir sind aber in einer sehr beunruhigenden Situation, bei der wir nicht mehr tatenlos bleiben können. Aber wir müssen auch noch keine Panik verbreiten. Macron appellierte an alle Bürgerinnen und Bürger, die neuen Maßnahmen mitzutragen. Es gehe nicht darum, die Menschen im Land zu bevormunden. Es gehe lediglich darum, jeden Einzelnen an seine Verantwortung zu erinnern. Im Vergleich zu seiner Rede vom Frühjahr, in dem er den Krieg gegen das Virus erklärte, zeigte sich der Präsident im Interview trotz der drastischen Maßnahmen zuversichtlich. Am Ende sagte Macron gar: Wir schaffen das. Ob dem so ist, werden die kommenden Wochen bis Ende der Ausgangssperre zeigen.
Aus Paris, Sabine Wachs. Nur gut 30 Kilometer beträgt die Distanz zwischen Frankreich und Großbritannien an der schmalsten Stelle im Ärmelkanal. Doch so sehr sich die Staaten politisch unterscheiden, so ähnlich prekär ist derzeit hier wie dort die Corona-Lage. Und auch in London wächst der Druck auf den politisch Hauptverantwortlichen. Die Opposition schonte Premierminister Boris Johnson im Zuge der Pandemie eine gewisse Zeit lang. Das ist endgültig vorbei, wie Christine Heuer berichtet.
Es sollte ein Befreiungsschlag werden für Boris Johnson. Stattdessen ist der britische Premierminister kurz nach Einführung seiner neuen Corona-Ampel noch stärker in der Defensive als vorher. Denn was er da vorgelegt hat, gestaffelte Maßnahmen für Regionen mit mittlerem, hohem und sehr hohem Risiko, das reicht den Corona-Beratern der Regierung nicht aus. Auf diesen Zug ist, nach längerem Zögern, nun auch die Opposition aufgesprungen. Gestern hat Labour-Chef Keir Starmer gefordert, was er Circuit Breaker nennt. Er will also den Sicherungsschalter umlegen, das ganze Land für 2 bis 3 Wochen in einen neuen Lockdown schicken, um die neue Welle zu brechen. Was, fragte Labour den Tory-Chef im Parlament, ist, wenn die Ampel nicht ausreicht? Wie wolle Johnson denn dann die R-Zahl unter 1 drücken?
So can the Prime Minister tell us, what is his alternative plan to get R below 1? R below 1.
Sein Plan, konterte Boris Johnson, sei es, das Elend eines zweiten nationalen Lockdowns zu verhindern, indem man regional angemessen auf die Pandemie reagiere.
To avoid the misery of another national lockdown into which he wants to go headlong by delivering a regional solution.
Dumm nur für den Premierminister, dass SAGE, das Wissenschaftlergremium, das ihn zu Corona berät, den regionalen Ansatz für zu schwach hält. Stufe Rot, der Corona-Ampel mit der Schließung von Pubs und Fitnesscentern und der Auflage, dass Haushalte sich nicht treffen dürfen, nennen die Experten öffentlich nicht das Ende, sondern allenfalls den Anfang aller Maßnahmen, das absolute Minimum, um die Welle zu brechen. Und dann sickerte auch noch durch, dass sie bereits am 21. September der Regierung zu einem kurzen nationalen Lockdown geraten hatten, um einer zweiten Welle erst gar keine Chance zu geben. Doch Downing Street entschied sich dagegen, um Betrieben und Arbeitnehmern nicht noch mehr zuzumuten. Gegen die Bedenkenträger, die es auch am Kabinettstisch gibt, setzten sich am Ende die Hardliner durch, allen voran Wirtschaftsminister Rishi Sunak. Das Ergebnis war dann die Corona-Ampel, die Boris Johnson nun zu verteidigen hat. Er tut dies natürlich auch, indem er angreift. Labour-Chef Starmer ätzte Johnson heute im Parlament, habe das Ampelsystem noch vorgestern unterstützt. Sein Werben für einen zweiten Lockdown komme etwas plötzlich. Und dann ans Publikum gesprochen, zu Hause an den Bildschirmen.
He wants to close pubs, he wants to close bars, he wants to close businesses.
Er will die Pubs schließen, die Bars, die Betriebe, einfach alles. Und das auch in Gegenden mit wenigen Fällen. Das ist sein Plan.
In areas across the country where the incidence is low. That's what he wants to do.
Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, dass Downing Street sich diesem Plan auch noch anschließen wird. In Westminster wird spekuliert, dass die Corona-Ampel für eine Anstandszeit ausprobiert wird und dann, wenn sie nichts bringt, doch wieder ein nationaler Lockdown verhängt wird. Ende des Monats könnte es soweit sein. Johnsons Kritiker halten das für reine Zeitverschwendung und rechnen vor, dass seine Strategie zigtausende Menschenleben kosten könnte.
Christina Heuer berichtete aus London und wir kommen damit zu unseren Kurzberichten. Und es geht da zunächst um eine weitere Chatgruppe in der Polizei, in der rechtsextremes Gedankengut ausgetauscht wurde. Erneut ist es Berlin, um das es geht. Diesmal erscheinen aber interne Kontrollen funktioniert zu haben. Claudia van Laak.
Es ist eine Chatgruppe von Studierenden der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht. Sie alle sind Polizeianwärter des gehobenen Dienstes. Eine Chatgruppe, in der normalerweise Informationen über das Studium ausgetauscht werden. Aber 7 der 26 Mitglieder teilten auch Hetze gegen Asylbewerber, Holocaust, verharmlosende Witze und Bilder sowie, so teilt es die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mit, tierpornografische Schriften. Nun wird wegen Volksverhetzung sowie Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Die Handys der 7 Beschuldigten wurden beschlagnahmt. Die Taten kamen ans Licht, weil eine Person, vermutlich ebenfalls Mitglied dieser Chatgruppe, sie anzeigte. Dies ist bereits der 2. bekannt gewordene Fall innerhalb der Berliner Polizei. Erst vor 2 Wochen hatte das ARD-Magazin Monitor eine rechtsextremistische und homophobe Chatgruppe aufgedeckt. Sowohl Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik als auch SPD-Innensenator Andreas Geisel bedankten sich für die Hinweise aus den eigenen Reihen. Sie stellten unter Beweis, so die Polizeipräsidentin, dass der geleistete Eid nicht nur ein Lippenbekenntnis sei, sondern mit großem Engagement und Herz erfüllt werde. Innensenator Geisel sprach von, Zitat, deutlich gewachsenen Abwehrkräften der Polizei bezüglich dieses Themas. Um den Chorgeist innerhalb der Polizei aufzubrechen, will das Berliner Abgeordnetenhaus in einer der nächsten Sitzungen eine Beschwerdestelle beschließen. Der oder die unabhängige Polizeibeauftragte wird dann in Zukunft Hinweisen aus der Bevölkerung, aber auch aus den Reihen der Polizei nachgehen.
Die EU scheint in diesen Tagen ernst zu machen und bringt neue Sanktionen gegen Akteure in Russland auf den Weg. Hintergrund ist die Vergiftung von Alexei Nawalny, worüber man in Moskau nicht begeistert ist. Christina Nagel.
Der russische Außenminister nahm kein Blatt vor den Mund. Im Beisein seines italienischen Amtskollegen warf Sergej Lavrov der Europäischen Union vor, immer häufiger diplomatische Kunst durch Sanktionen zu ersetzen. Wenn die Außenpolitiker des Westens keine Notwendigkeit für ein gegenseitiges, respektvolles Gespräch sehen würden, hatte der russische Chefdiplomat bereits gestern betont, dann werde man eben für eine gewisse Zeit aufhören zu kommunizieren. Und wenn EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen meine, dass eine geopolitische Partnerschaft mit der jetzigen Regierung Russlands nicht möglich sei, dann sei es ebenso. Moskau spricht weiterhin von vielen Ungereimtheiten im Fall Nawalny und sieht weiter keine Grundlage für die Einleitung eines Strafverfahrens. Die EU wirft der politischen Führung deshalb vor, den Aufforderungen, die Tat lückenlos aufzuklären, nicht nachgekommen zu sein. Der deutsche und der französische Außenminister hatten zuvor bemängelt, dass Russland keine glaubhafte Erklärung zu dem Mordversuch geliefert habe, weshalb man der Ansicht sei, dass es eine russische Beteiligung und auch Verantwortung geben müsse.
Die Türkei hat den erneuten Einsatz ihres Forschungsschiffs in umstrittenen Gewässern im Mittelmeer gerechtfertigt. Sie habe sich durch verschiedene griechische Aktionen provoziert gefühlt, heißt es dort. Karin Sens.
Die Oroçay ist auf Position und hat mit den Tests begonnen, teilt der türkische Energieminister Dönmez mit. Wo genau diese Position ist, ist nicht bekannt. Seit gestern Morgen wird das Forschungsschiff vom Marineportal Marine Traffic nicht mehr geortet. Die Türkei selbst hatte mitgeteilt, es werde bis 22. Oktober in Gewässern 15 Kilometer weg von der türkischen Küste und mehr als 400 Kilometer vom griechischen Festland entfernt unterwegs sein. Zuletzt hatte das Marineportal die Oroçay südwestlich von Antalya geortet. Das türkische Außenministerium rechtfertigte den Einsatz. Auf Twitter listet es unter anderem diverse griechische Manöver an Land, zu Wasser und in der Luft auf. Diese würden teils gegen internationale Vereinbarungen verstoßen, wonach auf griechischen Inseln kein Militär stationiert sein dürfe. Griechenland provoziere dadurch Spannungen, heißt es. Unterdessen kündigte Präsident Erdogan an, dass das türkische Bohrschiff Yavuz nach einer Wartung wieder aufbrechen werde. Es war zuletzt in Gewässern unterwegs, die auch von Zypern beansprucht werden. Der deutsche Außenminister Maas sollte eigentlich heute im Rahmen einer Vermittlungsmission nach Ankara kommen. Das hatte er allerdings aufgrund des Einsatzes der Oroçay abgesagt.
Ein Bericht von Karin Sens und den Tag an der Frankfurter Börse fasst für uns Volker Hirtz zusammen.
Jetzt haben auch die Börsianer mal wieder den Schlag gehört. Lange Zeit war sowas wie Augen zu und durch. Wird schon, der Impfstoff kommt bald und dann ist alles wie früher. Ganz so ist es nicht, zumal auch die börsennotierten Unternehmen, die sich bisher allein von der Verheißung ihres Impfstoffes gut entwickelt hatten, Rückschläge ertragen müssen. Die US-Pharmakonzerne Johnson & Johnson sowie Eli Lilly haben ihre Tests ausgesetzt, weil einige Probanden über Unbehagen klagen. Gewinner der Krise gibt es hüben wie drüben natürlich auch. Im DAX, MDAX und SDAX sind es jeweils Unternehmen, die ganz direkt von den Folgen kommender Einschränkungen im öffentlichen Leben profitieren. Und sie sind in den drei Indizes die klaren Tagessieger. Delivery Hero liefert Essen in die Wohnstuben, plus 4,3%. Die Zutaten fürs Selberkochen kann man bei HelloFresh bestellen, plus 4,7%, die Nummer 1 im MDAX. Und im SDAX schafft es ein Unternehmen an die Spitze, das Muschi, Fifi und Fridolin per Online-Bestellung satt macht. Zoo Plus, die Aktie stieg um 7,5%. Das deutsche Leitbarometer DAX pendelte den ganzen Tag über eher orientierungslos zwischen Gewinn- und Verlustzone. Am Ende konnte die psychologisch wichtige 13.000er-Marke nach dem Parketthandel nicht ganz gehalten werden. 12.980 Punkte der Schlussstand. Der Euro behauptete sich zum Dollar mit einem ganz leichten Plus und kostet 1,175 $. Und die Feinunze Gold ist um 0,6% teurer geworden, kostet 1.620 Euro.
Der Börsenbericht von Volker Hirt. In Großbritannien bestimmt die Corona-Pandemie das Geschehen. Wir haben in der Sendung darüber berichtet. Über den Brexit spricht in London derzeit kaum jemand. Dafür sollte der Premierminister Boris Johnson heute mit Ursula von der Leyen reden, der EU-Kommissionspräsidentin, denn der Brexit ist keineswegs vom Tisch. Bis Ende des Jahres soll eigentlich ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel stehen. Dafür müsste es aber erst noch ausgearbeitet werden und dazu fehlt immer noch einiges. Peter Kapern in Brüssel hat dieses Gespräch für uns verfolgt. Herr Kapern, es findet ja unmittelbar vor dem nächsten EU-Gipfel statt und sollte Impulse dafür liefern. Hat es das getan?
Naja, es sieht möglicherweise so aus. Es war ein Dreiergespräch, das da heute Abend stattgefunden hat. Boris Johnson war dabei, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin und Charles Michel, der Ratspräsident. Und noch kürzer als das Gespräch waren anschließend die Mitteilungen. Und wenn man sich die Kernbotschaften mal anschaut, dann lauteten die folgendermaßen: Charles Michel twitterte, er habe auf Fortschritte am Verhandlungstisch gedrungen. Das klingt dann also nicht so, als würden die Verhandlungen bald beendet. Ursula von der Leyen hat getwittert, die EU arbeite an einem Deal, aber nicht um jeden Preis und es liege noch viel Arbeit vor uns. Also auch da kein Zeichen, dass die EU die Verhandlungen beenden will. Und dann gab es eine etwas längere Pressemitteilung von einem Johnson-Sprecher aus London und darin heißt es, dass Boris Johnson betont habe, dass ein Deal sehr wünschenswert sei, aber dass er enttäuscht sei, dass in den letzten 7 Tagen nicht sehr viele Fortschritte hätte erzielt worden sein. Und dann kommt die entscheidende Passage dieser kleinen Pressemitteilung aus London, die lautet nämlich: Boris Johnson freue sich auf das Ergebnis des EU-Gipfels, der morgen beginnt, um dann über die nächsten Schritte des Vereinigten Königreichs zu entscheiden. So, ziehen wir einen Strich drunter. Was heißt das? Wir erinnern uns, dass Boris Johnson am 7. September gesagt hat, am 15. Oktober müsse klar sein, ob denn nun ein Deal zustande kommt oder ob man sich eher auf einen harten Brexit vorbereitet auf der Insel. Jetzt sieht es so aus, als würde tatsächlich Johnson unmittelbar nach dem EU-Gipfel entscheiden, ob das Vereinigte Königreich weiter verhandeln will oder nicht. Und wie britische Medien heute Abend berichten, ist es wohl so, dass Boris Johnson aus seinem Verhandlungsteam die Empfehlung bekommt, die Verhandlungen fortzusetzen, weil ein Abkommen erreichbar erscheint.
Und wissen wir inhaltlich, in welchen Punkten man sich da möglicherweise angenähert hat und wo es noch mehr Gesprächsbedarf gibt?
Letzteres weiß man vor allem. Das wird ja ein gigantisches Abkommen, das ganz viele Kooperationsbereiche umfasst. Aber in den letzten Monaten ist immer wieder über dieselben gesprochen worden, wo es noch nicht klappt mit der Annäherung. Da geht es beispielsweise um das sogenannte Level Playing Field, faire Wettbewerbsbedingungen, wo man sich noch nicht einig ist, wie weit man sich da tatsächlich annähern kann. Es geht um die Art und Weise der Streitschlichtung, falls man sich mal in die Haare gerät bei der Auslegung dieses Handelsvertrags, der da ausgehandelt werden soll. Vor allem aber strittig ist die Fischerei und da ist es wohl so, dass beide Seiten von ihren Maximalpositionen abrücken müssen. Wenn dann tatsächlich in der nächsten Woche die Verhandlungen fortgesetzt werden, dann ist das immerhin schon ein Zeichen dafür, dass dieser Kompromiss auch im Bereich der Fischerei gelingen könnte. Und sollte er gelingen, dann würde ich sagen, ist es am Ende so, dass alle Puzzleteile sich dann urplötzlich zusammenfügen zu einem Gesamtbild und man vielleicht innerhalb von 2, vielleicht 3 Wochen ein Abkommen zustande bekommen könnte.
Vielleicht dann noch ganz kurz, was ist dann vom Gipfel zu erwarten? Kann er konstruktiv werden in der Hinsicht?
Naja, der Gipfel wird noch einmal deutlich machen, dass die Europäische Union in bestimmten Punkten auf ihrer Position beharrt. Das sind die 3 Punkte, die ich da gerade genannt habe. Aber er wird eben auch deutlich machen, dass die Europäische Union weiter verhandeln will. Und das ist die Botschaft an Boris Johnson, die der dann hin und her wägen muss, um dann seine eigene Entscheidung nach dem EU-Gipfel zu treffen.
Vielen Dank. Informationen für uns waren das live aus Brüssel von unserem Korrespondenten Peter Kapern. Ein Aufwachsen ohne Smartphone und Internet ist heute für Kinder und Jugendliche wohl nicht vorstellbar. Doch neben vielen Annehmlichkeiten lauern in der digitalen Welt auch Gefahren. Cybermobbing zum Beispiel oder sogar sexuelle Belästigung. Das alles will die Bundesregierung entschlossener eindämmen und hat dafür jetzt ein erneuertes Jugendschutzgesetz auf den Weg gebracht. Und die zuständige Ministerin nimmt dabei vor allem große Internetkonzerne in den Blick. Uwe Jahn mit den Einzelheiten.
Zocken, chatten, posten. Das machen fast alle Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 18. Über 40% von ihnen haben dabei auch schlechte Erfahrungen gemacht, berichtet Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD. Bei der digitalen Interaktion geht es nicht immer mit rechten Dingen zu. Deshalb kommt eine Neufassung des Jugendschutzgesetzes für das 21. Jahrhundert. Ein Update für die digitale Welt.
Im Jahr 2020 ist es selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche sich täglich im Netz aufhalten. Sie kommunizieren mit ihren Freunden, sie sind in sozialen Netzwerken aktiv, sie spielen Spiele, schauen Videos, informieren sich und machen noch viel, viel mehr. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir dieses neue Jugendschutzgesetz so anpassen, dass es eben sowohl in der analogen Welt als auch in der digitalen Welt funktioniert.
Das heißt, Kinder und Jugendliche sollen in der digitalen wie in der analogen Welt vor Übergriffen geschützt werden.
Wir verpflichten Anbieter zu Voreinstellungen, die Kinder und Jugendliche insbesondere vor Interaktionsrisiken schützen, vor Mobbing, vor sexualisierter Anmache, vor Hassrede, vor Tracking und auch vor finanzieller Abzocke.
Außerdem will Franziska Giffey die Anbieter per Gesetz dazu verpflichten, Alterskennzeichnungen vorzunehmen, sodass Eltern, Kinder und Jugendliche sich daran orientieren können. Die Plattformen müssen auch für Unterstützung sorgen, so die Ministerin.
Wenn Kinder und Jugendliche sich bedroht fühlen, beängstigt werden, dann brauchen sie ein einfaches und leicht erreichbares, verständliches Hilfe- und Beschwerdesystem, einen Beschwerdebutton, eine Hilfefunktion, etwas, wo sie leicht rankommen, wenn eben Menschen dort versuchen, sie anzugreifen, zu beleidigen.
Und dann braucht man noch jemanden, der sich darum kümmert, dass die Regeln eingehalten werden. Dafür soll die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien in Bonn ausgebaut werden und einen neuen Namen erhalten. Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Vergleichbar mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder der für politische Bildung. 50 zusätzliche Stellen sind für die Behörde vorgesehen. Damit die Mitarbeiter wissen, an wen sie sich bei TikTok, Facebook, Snapchat oder Instagram wenden können, verpflichtet das Gesetz diese Plattformen dazu, Bevollmächtigte für den deutschen Markt anzugeben. Nach dem Kabinettsbeschluss muss das neue Jugendschutzgesetz noch durch den Bundestag. Dabei weiß Franziska Giffey die Verfassung auf ihrer Seite.
Das ist eine Aufgabe, die uns das Grundgesetz auferlegt, denn Kinder- und Jugendschutz hat Verfassungsrang. Das dürfen wir nicht vergessen. Und das ist etwas, wo wir auch verpflichtet sind, hier als Gesetzgeber die Regelung so anzupassen, dass sie den Lebensrealitäten der digitalen Welt entsprechen.
Die Ministerin rechnet damit, dass das neue Jugendschutzgesetz im Frühjahr 2021 in Kraft tritt und Kindern wie Jugendlichen beim Zocken, Chatten und Posten Schlimmeres erspart.
Ab wie viel Kilometern zu schnell soll der Führerschein eingezogen werden? Seit Wochen ringen die Verkehrsminister in Deutschland um einen neuen Bußgeldkatalog. Der sollte eigentlich schon stehen, wegen einer juristischen Panne auf Seiten des Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer muss es einen neuen Anlauf geben. Begleitet wird die Konferenz der Fachminister von Protesten von Umweltschützern und das Ganze vor allem im Saarland. Beobachtet hat das für uns Tonja Koch.
Ein Bündnis von Umweltschützern unterschiedlicher Prägung hatte sich heute Nachmittag vor dem Amtssitz der saarländischen Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, der Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, postiert. Sie fordern mehr Geld für den öffentlichen Personennahverkehr und erwarten, dass die Verkehrsminister der Länder ihr Augenmerk weg vom Automobil hin auf Züge, Busse und Bahnen lenken, sagt Moritz Tapp, der Vertreter der Jugendorganisation des BUND.
Wir sehen eben die Zukunft nicht vor dem Lenkrad oder hinter dem Lenkrad, sondern ganz deutlich auf der Schiene oder in Bussen.
Investitionen müssten umgeschichtet werden und der Bund sei gefordert, mehr Verantwortung für ein breites, flächendeckendes Nahverkehrsangebot zu übernehmen, forderte die Vertreterin von Fridays for Future, Lara Wörner.
Die Finanzierung des ÖPNVs darf keine kommunale Aufgabe bleiben, sondern die Bundesregierung muss hier Verantwortung übernehmen.
Das öffentliche Verkehrsangebot hat stark gelitten unter den Auswirkungen der Gesundheitskrise. Die Fahrgäste bleiben fern und die Verkehrsbetriebe schreiben tiefrote Zahlen. Der Bund unterstützt die Betriebe des ÖPNV deshalb mit 2,5 Milliarden Euro. Darüber, wie diese Mittel verteilt werden, soll heute und morgen verhandelt werden. Allerdings ist der Verteilungsschlüssel nicht das größte Problem, Anke Rehlinger.
Aber wir werden auch darüber zu sprechen haben, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Krise und auch die zurückgegangenen Nutzerzahlen nicht im Jahr 2021 vollkommen vorbei sein werden, sondern dass wir auch mit Einnahmeverlusten möglicherweise im nächsten Jahr zu rechnen haben.
Im Hinblick auf die Unterstützung für den ÖPNV ziehen die Länder an einem Strang. Bei der Änderung der Straßenverkehrsordnung und der Anpassung des Bußgeldkataloges ist das hingegen nicht der Fall. Um schwächere Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer besser zu schützen, sollen Autofahrer, die gegen die Regeln verstoßen, härter bestraft werden. Das ist Konsens, aber Bund und Länder können sich nicht auf das richtige Maß verständigen. Und auch auf dem aktuellen Verkehrsministertreffen dürfte wohl kaum mit einer Lösung zu rechnen sein.
Der nächste Bundesrat wird Anfang November sein. Da sollten wir versuchen, doch auch das letzte Kapitel dieses etwas leidigen Buches zu schreiben und dafür zu sorgen, dass aus der Straßenverkehrsunordnung, die sie mittlerweile geworden ist, vor allem wieder eine Straßenverkehrsordnung wird.
Der Unmut über die unbefriedigende Situation und die damit verbundene rechtliche Unsicherheit aber wächst, nicht nur bei der aktuellen Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz.
Aus dem Saarland ein Bericht von unserer Landeskorrespondentin Tonja Koch. Und was an dieser Stelle noch fehlt, ist der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen früh. Katrin Baumhöfer hat sie zusammengestellt. Martina Sturmwende trägt sie vor.
Wie ist das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen? Damit haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder heute Abend im Kanzleramt beschäftigt. Auch die Zeitungen beziehen in ihren Kommentaren Stellung zu dieser Frage. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht in der Bevölkerung wesentliche Voraussetzungen noch nicht erfüllt. In Deutschland scheinen viele noch nicht begriffen zu haben, was die Stunde geschlagen hat. Dabei betonen Virologen schon lange, dass es im Herbst sehr viel schwieriger ist, die Corona-Ausbreitung zu stoppen als im milden Frühjahr. Dass die Bundeskanzlerin den Druck nun erhöht, ist ein überfälliger Schritt, der hoffentlich nicht zu spät kommt. Das Treffen im Kanzleramt dauerte länger als erwartet. Die Neue Osnabrücker Zeitung überrascht das nicht. Der Krach beim Krisengipfel der Kanzlerin mit den Länderchefs zeigt, die Nerven liegen blank, obwohl der Winter noch bevorsteht. Eine klug ausbalancierte Strategie brauchte es, um das Hauptziel zu erreichen. Bestmöglichen Schutz der Bevölkerung bei größtmöglicher Freiheit. Die Badische Zeitung aus Freiburg notiert, noch können die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen, aber nicht mehr lange. Dann sind härtere Einschränkungen als die heute beschlossenen nötig. Was passiert, wenn sich die Politik in der Corona-Krise zu viele Fehler erlaubt, ist derzeit anderswo zu besichtigen. Will jemand mit Belgiern oder Franzosen tauschen? Wohl kaum. Zum nächsten Thema. Nachdem führende Wirtschaftsforscher in ihren Herbstgutachten einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um mehr als 5,4% erwarten, befindet das Handelsblatt: Dass der Aufschwung stockt, ist noch lange kein Grund zur Panik. Bisher zeigen wichtige Wirtschaftsdaten weiterhin aufwärts. Der unerwartete Rückgang der Industrieproduktion im August lag an verspäteten Werksferien der Automobilhersteller, die sich inzwischen auch aus der Krise arbeiten. Ja, die Wirtschaftslage ist schwierig, aber sie ist sehr weit davon entfernt, hoffnungslos zu werden. Der Nordbayerische Kurier aus Bayreuth stellt hingegen fest: Fakt ist, dass die Lage ernst und die Erholung nächstes Jahr keineswegs sicher ist. Niemand vermag zu sagen, ob die Pandemie in den Wintermonaten nicht noch viel stärkere Eingriffe in das Wirtschaftsleben erzwingt. Die Frankfurter Rundschau fordert: Die Politik hat jetzt die Aufgabe, Strukturbrüche in labilen Branchen wie dem Tourismus, im künstlerisch-kulturellen Milieu oder in der Messewirtschaft zu verhindern. Mehr noch, vieles spricht dafür, dass sich die Covid-Krise verschärft und nicht nur Nischensektoren heftig gebeutelt werden. Der Geldfluss in der gesamten Volkswirtschaft muss in Gang gehalten werden.
Das war die Presseschau, zusammengestellt von Katrin Baumhöfer, präsentiert von Martina Sturmwende. Am Ende unseres Journals vor Mitternacht das Ergebnis der Bund-Länder-Gespräche, die Verschärfungen in der Corona-Politik. Das wird natürlich auch eines der Hauptthemen in den Informationen am Morgen sein. Ab 5.05 Uhr begrüßt sie dann Jörg Münchenberg an dieser Stelle. Unter anderem mit einem Interview mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn um 6:45 Uhr. Und das war es dann an dieser Stelle. Mein Name ist Peter Sawicki. Kommen Sie gut durch die Nacht.